Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er hat Parteichef Andreas Babler bereits großherzig ein Jobangebot gemacht, nämlich als sein Stellvertreter. Gleichzeitig will er mit der Korruption aufräumen und er hat, glaube ich, auch Regierungspläne. Die Rede ist, Überraschung, Überraschung, vom SPÖ-Kandidaten Rudi Fussi, der derzeit eifrig Unterschriften sammelt und was er da plant und ob das Ganze nicht ein bisschen eine Mischung aus Aberwitz und Größenwahn ist, das werde ich jetzt Rudi Fussi fragen. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Dali.
Herr Fussi, ich habe es gesagt, auf mich wirkt es ein bisschen wie eine Mischung aus Aberwitz und Größenwahn, weil ich habe natürlich auch Ihre Tweets verfolgt und da haben Sie wirklich sehr gönnerhaft gesagt, quasi, also ich spitze das jetzt ein bisschen zu, der Andreas Babler, der Parteichef, soll sich schleichen, aber Sie sind gutmütig, Sie würden ihn schon als Stellvertreter behalten.
Also erstens, welchen Eindruck meine Tätigkeit auf Sie macht, das steht Ihnen völlig freiwillig in einer Demokratie, das möchte ich Ihnen nicht absprechen. Das Zweite ist, das sollte gar nicht gönnerhaft wirken, sondern jetzt haben wir einen demokratischen Wettbewerb. Wir haben in Österreich nur Demokratie ein bisschen verlernt und man muss ja danach wieder die Hände reichen können. Und deswegen habe ich gesagt, es geht nicht darum, dass der Andreas Babler jetzt nur sozusagen abgesetzt wird und ich dann übernehme, sondern mein Wunsch wäre natürlich als Zeichen der Einheit, dass er dann im Team Fussi weitermacht. Und das war das Angebot, das habe ich ihm persönlich auch überbracht, habe keine Reaktion darauf erhalten und habe das transparent mitgeteilt, habe es ihm schriftlich übermittelt.
Okay, per E-Mail quasi.
Was auch immer, das sind Details, die unwesentlich sind.
Und Sie haben aber keine Antwort bekommen und hat es eigentlich seit der Bekanntgabe Ihres Plans, dass Sie Unterschriften sammeln, damit Sie bei einer Mitgliederbefragung als SPÖ-Chef antreten können, ein direktes Gespräch zwischen Ihnen und Andreas Babler?
Nein, mit seinem Team sehr wohl immer wieder. Aber muss an dieser Stelle auch wirklich loben, dass das Team der Löwestraße wirklich hochprofessionell in der Zusammenarbeit ist, vor allem die Organisationsabteilung. Mit der Bundesgeschäftsführung ist es ein bisschen schwieriger, weil die halt sozusagen die Interessen des Parteichefs fälschlicherweise wahrnehmen und nicht die Interessen der Partei. Aber den persönlichen Kontakt gab es nicht, aber ich schicke ihm sehr viele Nachrichten immer wieder über Aktivitäten, inhaltliche Dinge, die ich mache, weil ich glaube, dass es für die Regierungsverhandlungen wesentlich ist, weil ich ja bei der ersten Pressekonferenz, wie Sie sich vielleicht erinnern können, gesagt habe, ich sage das, was ich tue und ich tue das, was ich sage. Und darum glaube ich, ist es fürs Verhandlungsteam auch wesentlich zu wissen, welche inhaltliche Positionierung ich mir für die Partei vorstelle. Denn wenn ich gewinne, wird es diese inhaltliche Positionierung geben. Und aufgrund des Zeitenlaufs, das das Statut vorgibt, wird es wahrscheinlich nach der Regierungsbildung sein. Und darum ist es wichtig für alle zu wissen, welchen inhaltlichen Weg ich mir vorstelle.
Mhm. Jetzt, Herr Fussi, das klingt jetzt alles extrem seriös und alles. Und wir kommen auch nachher zu Ihrem Programm, weil Sie wissen ja sehr genau, apropos Regierungsbildungsverhandlungen, und wir haben das jetzt im Vorfeld beide erlebt, Sie kriegen Begeisterungsstürme seitens Blauer. Ja, die alle ihre Kandidatur super finden. Sind Sie damit nicht eigentlich quasi ein Feind der Sozialdemokratie,
das, dem, was Sie machen? Also was stimmt ist, und das sehe ich auch in E-Mails und Reaktionen, dass mir wahnsinnig viele Leute schreiben, die sagen, ich wäre eigentlich seit 20 Jahren blau, aber wenn Sie Vorsitzender der SPÖ wären, würde ich wieder SPÖ wählen.
Ja, aber Herr, das freut mich natürlich. Die zwei, die wir gerade vorher erlebt haben, haben nicht vor, die SPÖ zu wählen, sondern die freuen sich, dass Sie da kandidieren, weil das der SPÖ Ärger bereitet.
Ich würde vorschlagen, fragen wir die zwei bei der nächsten Nationalratswahl, ob sie sich freuen, dass ich kandidiere.
Mhm. Gut, also Sie sind nicht der Meinung, dass Sie noch zusätzlich Sand ins ohnehin schon mehr als stockende Getriebe der SPÖ schmeißen mit dieser Kandidatur?
Sie haben mich am Anfang gefragt, ob es bei mir eine Mischung aus Aberwitz und Größenwahn wäre, die Zuschreibung, dass ich als Einzelner, der nur kandidiert, ganz alleine...
Ja, zusätzlich, habe ich gesagt.
Ja, aber dass ich so mächtig wäre jetzt schon nur durch die Kandidatur, dass ich in der Lage sei, zusätzlichen... Ja, ein Sandkorn vielleicht, okay. Wenn sich eine Regierung oder drei Parteien jetzt von einem Sandkorn aufhalten lassen, können wir darüber diskutieren, inwieweit die überhaupt geeignet sind. Aber ich glaube nicht. Natürlich haben der politische Wettbewerb immer einen Spaß, wenn die anderen streiten. Das ist auch ein Problem, weil demokratische Auseinandersetzungen und Streit sind zwei Paar Schuhe. Es geht nicht um einen Streit, es geht darum, dass ich der Meinung bin, dass der Weg der SPÖ in die Bedeutungslosigkeit völlig falsch ist und man eine neue inhaltliche Ausrichtung braucht.
Gut, das verstehe ich, dass Sie der Meinung sind, dass das falsch ist, aber wieso glauben Sie, dass Sie es besser machen könnten und wieso glauben Sie, dass Sie von 0 auf 100 gehen können? Weil jetzt sehen wir schon, und Sie meinen ja, dass sich der Andreas Babler schwer tut, oder? Als SPÖ-Bundesparteivorsitzender, wenn ich Sie richtig verstehe.
Jedem Sehenden klar.
Das ist der Sprung vom Bürgermeister in Traiskirchen in die Bundesspitze auf Platz 1 einer Partei, ist halt auch ein großer, weil Sie haben überhaupt kein politisches Amt. Also wieso trauen Sie sich zu, dass es besser
macht? Ich begleite einerseits, ist eine berechtigte Frage natürlich, könnte man auf den ersten Blick so sehen und auch auf den zweiten. Aber vielleicht kommt man beim dritten Blick dann drauf, dass ich 20, 25 Jahre lang die Politik begleite in unterschiedlichen Funktionen und die Probleme des Landes wirklich kenne. Aber eines zeichnet mich im Unterschied zu Andreas Babler aus. Ich glaube nicht, dass man mit Ideologie ein Problem lösen kann. Und was ich die letzten Wochen gemacht habe, als ich das Programm von Christian Kern, den Plan A, weiterentwickelt habe, das heißt jetzt der neue Weg aus einer stolzen Vergangenheit gemeinsam in eine gute Zukunft gehen. Ich habe mit Dutzenden Experten, Sie kennen die alle, gesprochen und gefragt, sagen Sie mir bitte die 5 wichtigsten Probleme in Ihrem Bereich, wo Sie Experte sind und was wir tun können, um diese Probleme zu lösen. Und diese Probleme und diese Lösungen habe ich zu einem Programm zusammengefasst, frei von Ideologie, rein pragmatisch, wie bringen wir das Land nach vorne. Und das unterscheidet mich zutiefst. Und ich habe als Unternehmer natürlich wirtschaftliche Erfahrung und das unterscheidet mich von den meisten in der Politik.
Gut, das hat schon der Frank Stronach gesagt und Sie hatten damals
Frank Stronach mit beraten, Ihrer
als Firma, genau, im Beraten. Sie wissen, das war genau der Satz, den Frank Stronach auch gesagt hat. Ich gehe davon aus, der kam damals schon von Ihnen.
Nein. Also die Annahme, also, dass Frank Stronach irgendeinen...
Okay, nein. Sie haben es jetzt
ich habe Nein. Das wäre, also wenn jemand sagt, also ich bin ein
Stronach
Unternehmer...
Als Vorbild. Im Unterschied zu allen anderen.
Nein, aber ich glaube, Frank Stronach ist insofern nur ein Vorbild, wenn man auswandert, das Werkzeug macht und dann einen Milliardenkonzern aufbaut, kann man nicht der Dümmste gewesen sein, auch wenn seine Auftritte ein anderes Bild abgegeben haben im Alter jetzt. Nur feststeht ist, in der Wirtschaft muss man was machen, wenn man Unternehmen führt. Wenn man ein Problem hat, muss man es lösen, sonst gibt es das Unternehmen nicht mehr.
Das stimmt, aber Herr Fuß, Sie wissen ganz genau, eben aus Ihrer Beobachtung auch der Politik seit sehr vielen Jahren, dass Politik und Wirtschaft mitunter zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe sind.
Völlig.
Es haben sich auch einige schwer getan, die von der Wirtschaft gekommen sind, die Mechanismen der Politik zu verstehen. Würde es Ihnen nicht genauso ergehen?
Nein, weil ich die Mechanismen der Politik aus dem FF kenne, wie die letzten Wochen ja beweisen, weil wer sonst hätte so breite Berichterstattung bekommen in allen Medien?
Vorsicht, das zeigt, dass Sie einfach ein Medienprofi sind.
Auch, ja.
Und das hat nie jemand bestritten, aber das heißt noch lange nicht, dass Sie in der Lage sind, eine Partei zu führen.
Also ich bin mir sicher, dass ich in der Lage bin, eine Partei zu führen und allein aus dem Grunde, weil ich weiß, wie man kooperativ führt. Ich weiß von den Landesparteivorsitzenden, mit denen ich im Gespräch bin die letzten Jahre, dass Andreas Babler seit seiner Übernahme sich vielleicht alle 6 bis 8 Wochen, wenn überhaupt, einmal rührt und die Partei gar nicht führt, sondern nur ein kleiner Zirkel rund um ihn von ehemaligen Mitgliedern der sozialistischen Jugend, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, das muss man wirklich in dieser Deutlichkeit und Schobilität sagen, beraten lässt. Den Unterschied zwischen Babel und mir möchte ich in dem Punkt Klavier spielen können, sage ich voller Selbstbewusstsein. Aber darum geht es gar nicht. Das ist ja jetzt kein Schaulaufen, sondern was ich mache, ich lege wöchentlich, ich habe mein Asylprogramm vorgelegt, das sich mit den weiten Vorstellungen mit dem von Gerald Knaus deckt. Ich habe heute das umfangreichste Antikorruptionspaket vorgelegt, das überhaupt eine Partei in Österreich hat, faktisch, mit einem Detailgrad bis hinein zu Vorschlägen in die Logistik. Das kennen Sie von keiner anderen Partei, bitte lesen Sie es nach. So wird es beim Kapitel Rot-Weiß-Rotes Wirtschaftswunder sein und bei allen anderen Kapiteln von der Bildung über die Pflege. Konkrete Lösungsvorschläge. Jetzt weiß ich schon, dass es in Österreich ungewohnt ist, dass man breite inhaltliche Vorschläge macht, sondern man geht eher auf Überschriften. Aber ich möchte diesen Stil auch ändern. Das habe ich in der ersten PK gesagt.
Ich schmunzle jetzt nur, weil Sie jetzt wieder in Superlativen geredet haben. Das hat sonst kein anderer. Das ist, mir ist nur ganz kurz
nachlesen.
Das mit dem Größenwahn eingefallen.
Nein. Ja, aber das ist Ihr Problem,
aber, nicht meines. Das mag sein. Aber grundsätzlich wissen Sie natürlich, Sie haben gesagt, es soll völlig ideologiefrei sein.
Ja.
Wie soll denn das in einer Partei funktionieren? Die ist ja kein ideologiefreier Haufen.
Nein, eine Partei, Gott sei Dank nicht. Ja. Die Partei der Arbeit sollte danach trachten, dass Arbeit privilegiert besteuert wird und dass Leute von ihrer Arbeit leben können. Und diesen Job hat die SPÖ die letzten Jahrzehnte vergessen und aufgegeben. Die haben eher geschaut, dass die Leute, die im Mandat sind, gut leben können. Und die Leute, die man im Staatsnamen betrieb, mit dem Parteibuch versorgt, gut leben können. Das ist das Problem. Wir haben heute eine immer breiter werdende Verarmung bis in die Mittelschicht hinein. Die Leute sagen ihre Urlaube ab, wissen nicht mehr, wie sie Energierechnungen zahlen sollen. Die Unternehmen sind bei Investitionen, wie sie wissen, äußerst zurückhaltend, weil wir bis 2027 keine konjunkturelle Erholung haben werden. Da braucht es jetzt Impulse, die eine neue Regierung setzt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Andreas Babler diese Impulse nicht setzen wird können. Und daher ist der Zeitpunkt der Kandidatur für mich jetzt besonders wichtig, weil sonst fährt dieses Land an die Wand. Wir müssen zwischen 20 und 25 Milliarden sparen und das wird auch herauskommen bei den Koalitionsverhandlungen. Und was glauben Sie, was sich Ihre Zuseherinnen und Zuseher denken, wenn sie im Wahlkampf von Karl Nehammer hören, es braucht kein Sparpaket? Der Andreas Babler sagt, nein, er wird nie zulassen, dass etwas gespart wird und ohne Vermögensteuer gibt es die SPÖ in einer Regierung nicht. All das wird nicht eintreten, was vor der Wahl gesagt wurde.
Aber das heißt, Sie würden quasi, Sie wären eigentlich dagegen, dass die SPÖ in eine Regierung
Nein, ich bin der festen Überzeugung, dass die SPÖ aus staatspolitischer Verantwortung in eine Regierung gehen muss. Die Frage ist nur, in welche Regierung und mit welchem Programm?
Naja, sehr viele Optionen hat die SPÖ nicht, oder in welche
Es gibt eine Dreieroption mit den Neos oder es gibt die Vieroption mit beiden. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass alle, die im Nationalrat sitzen, jeder Abgeordnete kriegt 10.000 Euro, die sollten alle zum Gelingen des Fortkommens
Sie meinen auch beitragen. Die FPÖ? Sie hätten gerne eine Konstitutionsregierung?
In der derzeitigen Form gibt es zwei Punkte, die gegen die FPÖ sprechen und die sind für mich unverhandelbar. Das erste ist, die Identitären, die da vom Herrn Kickl umgarnt werden, haben ein sehr klares Verhältnis zum Nationalsozialismus. Aber nicht in dem Sinne, wie wir beide uns das wahrscheinlich vorstellen, sondern genau umgekehrt. Das ist inakzeptabel. Und das Zweite ist, es wird von Remigration gesprochen und dass alle Ausländer böse seien. Machen Sie Remigration, dann funktioniert in Österreich keine Baustelle, kein Krankenhaus, kein Spital, kein Wirtshaus, kein Hotelleriebetrieb, gar nichts mehr. So, und solange Herbert Kickl diese Positionen nicht aufgibt, macht es keinen Sinn, über
aber das heißt, Sie meinen eine Viererkoalition gegen die FPÖ?
Nicht gegen, für das Land. Das ist der wesentliche Unterschied. Das geht zu dritt auch. Aber in Wahrheit, ich bin der Meinung, wenn jemand 10.000, 15.000 im Monat kassiert vom Steuerzahler, was ist die Verantwortung? Meckern, Presseaussendungen schreiben als Oppositionspartei, was die anderen nicht alles falsch
machen. Aber Herr Fuß, jetzt ist der Großteil der Beobachter, und Sie gehören ja auch zu den Beobachtern, schon der Meinung, Sie beobachten es ja auch immer noch, dass schon eine Zweierkoalition ist schwierig, eine Dreierkoalition ist noch schwieriger. Wir haben gesehen, was in Deutschland passiert ist. Wie soll es denn dann zu viert gehen?
Wäre wahrscheinlich in Österreich mit der Tradition völlig auszuschließen. Aber vom Grundsatz her haben die Grünen nicht recht, dass man beim Naturschutz mehr machen muss. Da haben sie recht. Sie machen es nur völlig falsch, weil sie die Leute bevormunden wollen und den Leuten vorschreiben wollen, wie man zu reden, zu sprechen, zu essen und was weiß ich alles hat. Das ist ja völlig absurd. Haben die Neos nicht recht, wenn sie sagen, man muss im Pensionssystem was tun und man muss den Kindern die Flügel heben, wie es Matthias Strolz formuliert hat.
Aber das
hat Andreas Babler nicht recht, hat der Karl Nehammer nicht recht. Alle Parteien haben etwas, sogar die FPÖ was beizutragen. In einzelnen Punkten.
Einzelnen Punkten hätte auch die FPÖ was beizutragen.
ORF-Haushaltsabgabe abzuschaffen ist eine richtige Forderung von Herbert Kickl.
Trotzdem aber, Sie haben jetzt gesagt, haben die Neos nicht recht mit den Pensionen.
Richtig.
Die Neos sind ja für ein späteres Pensionsantrittsalter und für eine echte Pensionsreform. Wären Sie als SPÖ-Chef auch dafür?
Nein, aus einem einfachen Grund. Ich finde, das ist viel zu eine platte Forderung. Das Erste, was man tun muss, ist nicht einzusehen, dass es diese Ungleichbehandlung von Menschen im Pensionssystem gibt. Es ist einzusehen, dass Beamte eine höhere Pension haben, weil sie im Unterschied zu Angestellten und Arbeitern keine Abfertigung bekommen. Das ist argumentierbar. Aber dass es Pensionäre gibt mit 10, 15, 20.000 Euro, ist niemandem zu erklären, der so wie Sie und ich im ASVG einzahlen. Das ist das eine. Also da braucht es eine Harmonisierung. Das zweite ist, wenn Menschen immer älter werden, ist es logisch, dass sie auch länger arbeiten werden müssen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten sollen. Nur da braucht es ein kluges System und ich möchte den Menschen die Freiheit geben. Und Freiheit bedeutet, dass die Menschen selbst entscheiden beim Pensionskonto, was habe ich jetzt für einen Anspruch, will ich jetzt in Pension gehen oder möchte ich noch weiterarbeiten. Und diese Bestrafungsfantasie mit Abschlägen etc., da braucht es eine kluge Reform mit Sicherheit. Aber das, was uns in Österreich fehlt, ist die freie Entscheidung der Menschen, wann sie das tun wollen. Ich glaube, ich sage Ihnen ein Beispiel, was ich ungeheuerlich finde, wenn Sie heute in Pension sind und weiterarbeiten, was viele tun, dann bezahlen die weiter in die Pensionsversicherung ein für dieses Einkommen, ohne dafür einen Cent mehr Pension zu bekommen. Das ist doch absurd. Wer soll das verstehen? Da gibt es Dinge zu ändern, das ist wichtig, aber das Hauptproblem haben wir müssen ein Pensionssystem schaffen, das die Armutsgefährdung ausschließt. Denn wenn Sie heute 30-jährige Teilzeitkräfte nehmen, was sollen die einmal für Pension bekommen?
Aber das Ziel haben fast alle. Die Frage ist die Umsetzung. Richtig. Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, wie viele Unterschriften Rudi Fussi schon hat, wie viele er braucht, bis wann die Frist ist und ob er ein Strohmann für jemand anderen ist, weil das ist ein Gerücht, das sich ziemlich hartnäckig in der Wiener Politikblase hält. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu bei einem Interview mit Rudi Fussi, der sich aufgemacht hat, um SPÖ-Chef zu werden, der eifrig Unterschriften sammelt. Und zumindest ich habe keine offiziellen Unterstützer von Rudi Fussi gefunden. Und eigentlich rede ich mit dem einen oder anderen in der Politik, wie Rudi Fussi auch weiß. Sie brauchen 14.000 Unterschriften.
10% der Parteimitglieder sind 140.000, sind es 14.000.
Genau. Sie sagen, Sie haben 10.000.
Wir haben 10.500.
Aber wer sind die?
Das können wir nicht überprüfen. Wir sehen, dass bei rund 2/3 der Unterstützungserklärungen tatsächlich Mitgliedsnummern eingetragen sind. Das heißt aber auch noch nicht.
Ich könnte jetzt auch irgendwas eintragen.
Richtig, könnten Sie. Ich zum Beispiel weiß meine Mitgliedsnummer gar nicht. Mhm. So, das ist auf meiner Unterstützungserklärung ist keine Mitgliedsnummer oben. Wir haben der Partei per Anwaltsbrief mitgeteilt, bitte dürfen wir die Unterschriften jede Woche abgeben, dass ihr sofort parallel prüfen könnt, ist das ein Mitglied oder nicht. Das wurde abgelehnt, was ich nicht verstehen kann, um ehrlich zu sein. Das Zweite ist, wir haben gesagt, wir haben...
Mit welcher Begründung wurde das abgelehnt?
Na, die wollen alle auf einmal, das
auf
ist
einmal.
So.
Okay.
So. Das heißt, dass, und dann zweifelt man gleichzeitig die Zahlen an, die ich kommuniziere. Das ist ein sehr perfides Spiel von der Bundesgeschäftsführung, wie ich finde. Das Zweite ist, meine Anwältin hat mitgeteilt, dass ich auf eigene Kosten eine Schnittstelle bauen habe lassen, die Ausrede lautet Datenschutz, wo man überprüfen könnte, wenn die Bundespartei das will, ohne dass man die Anonymität verletzt, sind das Mitglieder oder nicht. Und wir das auch selbst sehen würden, ohne dass dabei der Datenschutz verletzt werden würde. Auch das wird mir nicht zugestanden. Das heißt, ich kann es gar nicht überprüfen. Und das ist das große Problem. Das heißt, ich werde nicht 14.000 sammeln, sondern mein Ziel sind 20.000. damit sichergestellt werden kann, dass wir die 14.000 schaffen. Wenn jemand unterschreiben will, braucht er als SPÖ-Mitglied nur auf neuerote.at zu gehen, findet dort die Unterstützungserklärung zum Download oder kann direkt digital unterschreiben. Wenn Menschen der SPÖ beitreten, wozu ich in jedem einzelnen Interview aufrufe und bei jeder Pressekonferenz, dann sollten sie das auch tun, weil dann können sie mich bei der stattfindenden Vorsitzendenwahl im Frühjahr wählen mit ihrer Stimme und dafür sorgen, dass der Weg von Andreas Babler beendet wird.
Aber wir müssen jetzt dazu sagen, es könnte natürlich sein, dass derzeit zum Beispiel Blaue unterschreiben oder
möglich.
Wer auch
alles.
Immer.
Alles.
Weil das ist natürlich nicht wenig, 14.000 Unterschriften, das muss
das
man sagen.
Viel.
Und das wissen Sie, es gibt keine einzige Landesorganisation, die Sie unterstützt.
Es gibt keine einzige Landesorganisation, die sich öffentlich hinter mich gestellt hat. Das ist völlig richtig.
Okay, aber wer außer Max Lercher und vielleicht Einzelnen im Burgenland und in Niederösterreich unterstützt Sie?
Also nicht einmal Max Lercher hat seine Unterstützung ausgesprochen, aber ich habe ein breites Unterstützerteam, auch nicht im Hintergrund, ich habe ein breites Unterstützerteam, nur wann ich die präsentiere. Den Zeitpunkt entscheide ich.
Aber
und ich kann Ihnen sagen, es wird in 14 Tagen sein.
Ein breites Unterstützerteam aus echten Sozialdemokraten oder aus irgendwem?
Aus echten Sozialdemokraten, selbstverständlich. Mhm. Also ich gehe ja nicht in eine Mitgliederbefragung und bewerbe mich um den Parteivorsitz.
Nein, das könnte ja sein,
würde
dass
dann,
das...
Dann weiß ich nicht, irgendwelche Spaßvögel kandidieren oder präsentieren.
Nein, das könnte ja sein, nicht. Dass das neue Mitglieder sind. Das war ja auch bei der Mitgliederbefragung 2023 gab es ja ziemlich viele neue Mitglieder.
Also die jetzt zugesagt haben, mich zu unterstützen und auf öffentliche Gesicht sind langjährige Mitglieder.
Okay. Gut, was passiert, also die Frist geht ja bis Ende des Jahres.
Exakt.
Was passiert, wenn Sie doch nicht genügend haben?
Wenn ich doch nicht genügend habe, dann haben die Mitglieder der SPÖ entschieden, dass der Weg, der in Andreas Babler geht, weitergegangen werden soll, Punkt.
Und dann akzeptieren Sie das?
Natürlich, und dann bin ich wieder glücklicher Unternehmer wie vorher. Ich biete ein Angebot an,
Okay. Werbe
dafür, bin jetzt 2 Monate wirklich jeden Tag dafür im Einsatz, werde eine Tour durch Österreich machen, werde Landesparteien besuchen, Bezirksparteien. Freue mich schon sehr darauf. gebe Interviews den ganzen Tag, heute Pressekonferenz, mehrere Interviews. Das mache ich, um die Menschen davon zu überzeugen, dass der Weg von Andreas Babler falsch ist und wir eine Neuaufstellung der SPÖ brauchen, von vorne bis unten, von oben bis unten. Und zwar thematisch, aber auch personell, weil dieses jeder schaut, dass er auf seinem Mandat sitzen bleibt und interessiert sich mehr fürs eigene Einkommen als für die Republik. Dieser Weg muss enden, weil ich ja gesagt habe, der einzige Weg, wie wir wieder erfolgreich sein können bei Wahlen, ist, dass wir das Interesse der Republik an die erste Stelle setzen, vor der Partei und vor der Person.
Gut, das behaupten an sich eh immer alle, das wissen sie auch, aber an sich hören wir das immer schon. Jetzt ist es so, sagen wir, Sie würden diese Unterschriften schaffen. Mhm. Da könnten sich dann natürlich auch andere bewerben, auch das wissen wir. Halten Sie es wirklich für realistisch? Und denken Sie an die erste Frage, die ich Ihnen gestellt habe, dass Sie dann tatsächlich zum SPÖ-Chef gewählt werden?
Das wird man sehen. Aber es kommt auch darauf an, wer sonst kandidiert. Wenn es gegen Andreas Babler läuft, habe ich keinen Zweifel.
Mhm. Wer könnte denn sonst kandidieren?
Das sind Wirt Wien, Gewerkschaft, diejenigen, die in den letzten Jahren sich selbst nicht getraut haben, öffentlich Verantwortung zu übernehmen, sondern lieber in den bequemen Sesseln sitzen, wo man ungefährdet ist in der Machtposition. Die werden entscheiden, ob sie wieder mal jemanden schicken oder zum Vorsitzenden
das
machen,
den
sie
dann wieder fallen müssen. Das ist immer noch Beleidigtheit, dass Wien und die Gewerkschaft Hans-Peter Doskozil quasi
verhindert haben. Nein, das ist Beleidigtheit, dass weder Wolfgang Katzer noch Michael Ludwig, die beide die Statur hätten, die Partei zu führen, es verweigert haben.
Wollten.
Genau.
Mhm.
Nee, beleidigt, ich nehme das mit der Beleidigtheit zurück. Es ist eigentlich ein völliges Unverständnis, weil man kann nicht Andreas Babler zum Vorsitzenden machen. Man hat ja nicht Babler aktiv unterstützt, man hat Doskozil verhindert und dann sich zurücklehnen
den
und sagen,
Sie jetzt lassen wir den
Doskozil unterstützt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Hans-Peter Doskozil im Burgenland etwa mit der Einführung der gemeinnützigen Pflege und vielen, vielen anderen Dingen in der Sozialpolitik eine hervorragende Politik macht und die beste Sozialpolitik eines sozialdemokratischen Landeshauptmanns in der Republik. Gemeinsam mit Peter Kaiser, der im Bildungsthema ganz vorne ist, aber auch Michael Ludwig zeigt in Wien in sehr vielen Punkten vor, wie man sich es vorstellt. Aber in Wien haben wir vieles zu kritisieren. Das ist auch klar. Von der Inseratenpolitik bis zur Migrationspolitik, bis zum Zustand der Wiener Spitäler, die Peter Hacker zu verantworten hat. Da liegt vieles im Argen. Da muss vieles noch in Ordnung gebracht werden. Das ist
gut, der Zustand der Spitäler in anderen Bundesländern ist nicht besser.
Sollte es versagen jetzt, im Grunde alle.
Sollte ja, man jetzt sagen. Klar dazu sagen, da ist, glaube ich, sogar in
aber als SPÖ habe ich andere Ansprüche.
Das stimmt, aber da ist die Situation in Wien, glaube ich, noch besser als zum Beispiel in Ihrem Heimatbundesland Steiermark, sage ich nur dazu.
Bei mir ist bei Heimatbundesland ähnlich schwer, beim Herrn Kurz, der behauptet hat, ein Wiener Waldviertler gewesen zu sein,
also,
weil ich bin in der Steiermark geboren, ich lebe in Niederösterreich und in Wien.
Ja, okay, also Sie sind also, eigentlich alle drei quasi...
Das ist praktisch, ich brauche nur mehr Oberösterreich, dann hätte ich alle vier Bundesländer nicht.
Genau. Es gibt ziemlich viele, die nach wie vor der Meinung sind, nein, der Rudi Fussi ist nicht so durchgedreht und der ist nicht so weltfremd. In Wirklichkeit kandidiert er, um für jemand anderen den Boden zu bereiten und sie wissen, wer mit diesem anderen gemeint ist.
Mein Freund Christian Kern.
Genau.
Genau, kann ich völlig ausschließen. Ich gehe nicht alleine einen Weg los, lass mir unterstellen, wie haben Sie gesagt, aber witzig und größenwahnsinnig zu sein, investiere 100.000 Euro von meinem eigenen Geld.
Oder durchgedreht.
Oder durchgedreht oder was auch immer und stelle mich öffentlich
hin. Wie viel
hin.
Investieren Sie von Ihrem eigenen
100.000.
Geld? 100.000.
100.000. Ja. Und das ist die Grenze, die mir mein Mann gesetzt hat. Also die Grenze war eigentlich 50.000.
Das ist aber, schon großzügig
Das ist sehr großzügig. Ja? Mhm. Aber ich habe es auch erarbeitet. Also insofern ist es in Ordnung. Und wer weiß, ob ich überhaupt all das einsetzen muss, weil wir werden ja in den nächsten Wochen in sehr vielen österreichischen Zeitungen auch in ihrer Beilage mit den Unterstützungserklärungen beilegen, damit wir auch bei der Altersstruktur der SPÖ, die sich auch ändern muss, wenn man Durchschnittsalter von über 60 Jahren...
Also das ist ein bisschen das, was der Tassilo Valentin im Bundespräsidentschaftswahlkampf gemacht hat, wo er Unterstützungserklärungen beigelegt hat.
Weil ich habe der Partei angeboten, bitte, ich will die Daten gar nicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Mitglieder demokratisch zu informieren, dass es hier jetzt einen Wettbewerb geben soll, einen demokratischen? Das wird mir ebenso verwehrt. Ich hätte das bezahlt, da wären die Kosten bei rund 50.000 gewesen. Darum habe ich gesagt, im ersten Schritt, ich stelle 50.000 Euro aus meinem privaten Kapital zur Verfügung. Und wir gründen einen, es gibt Unterstützer, die einen Verein gründen diese Woche zu meiner Unterstützung und der wird dann Spenden sammeln. Und dann wird man schauen, in wie vielen Zeitungen, im Moment stehen wir bei Zusagen von 1,4 Millionen Unterstützungserklärungen, die wir beilegen werden Ende November. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ausreichen wird, um den Sack zuzumachen.
Um quasi 14.000 insgesamt zu...
20.000 ist das Ziel.
Okay, aber 14.000 bräuchten Sie.
14.000 echte brauchen
Sie. Also Sie wollen 20.000.
Um sicher zu gehen, genau.
Um sicher zu gehen. Gut, ich komme schon zum Abschluss. Sagen wir, es gibt vorher eine Regierung. Mhm. Das könnte ja sein. Mhm. Eigentlich ist das Ziel vor Weihnachten. Mhm. Sie haben aber Zeit bis nach Weihnachten. Andreas Babler wird dann Vizekanzler. Mhm. Und plötzlich kommt wirklich raus, Sie haben genügend Unterschriften, Sie können antreten. Mhm. Was passiert dann eigentlich mit dieser Regierung?
Also bis auf Weiteres nicht, solange ich nicht gewählter Parteivorsitzender bin. Und da sind noch zwei Schritte nach der Hürde der Unterschriften zu gehen. Das eine ist die Mitgliederbefragung, die ich gewinnen muss. Ja. Und dann noch auf einem Bundesparteitag gewählt zu werden. So. Nicht einmal, wenn ich die Mitgliederbefragung gewinne, denn man darf ja nicht vergessen, Andreas Babler hat nie eine Mitgliederbefragung gewonnen. Die hat Hans-Peter Doskozil gewonnen, wobei gewonnen immer relativ ist, er hatte die relative Mehrheit. Weil das Statut nicht vorsah, beziehungsweise Christian Deutsch und Pamela Rendi-Wagner nicht wollten, nein, dass man eine Stichwahl macht.
Das Statut hat es zum damaligen Zeitpunkt
so ja nicht gegeben. Genau. So, aber die haben die Regeln so gemacht, ja. Okay, der Erste der Mitgliederbefragung soll gewählt werden. Babler hat gesagt, akzeptiere ich nicht, kandidiere im Parteitag. Schlechter Verlierer, wie ich finde. Und obwohl es sehr knapp war, muss man fairerweise sagen. Ich muss
dazu sagen, es waren in Wirklichkeit drei Drittel, egal. Die fast gleich waren.
Drittel.
Genau.
Man hätte eine Stichwahl gebraucht, damit die Diskussionen aufhören.
Ja, so. Aber das wollte ja auch der Hans-Peter Doskozil nicht.
Es wollte niemand. Es wollte niemand, auch er nicht, sage ich ja, ich bestätige
es. Ich erinnere mich an den Parteivorstand, die lustigerweise hat Michael Ludwig und die Wiener SPÖ eine Mitgliederbefragungsstichwahl vorgeschlagen.
Ich weiß. Also ich sage nicht, dass immer alle rational agieren. Also das ist das Letzte, was ich sagen würde, weil Politik ist selten rational, leider Gottes. Nur, was passieren wird, ist, sollte ich gewählt werden. Ich kommuniziere wöchentlich mit ÖVP-Neos, mit wesentlichen Akteuren und sage, was in welchen Themenbereichen, wenn die Kapitel fertig sind von den Experten, meiner Meinung nach zu tun wäre. Und wenn ich gewählter Parteivorsitzender sein sollte, dann werde ich versuchen, dieses Programm durchzusetzen und werde in Neuverhandlungen eines Regierungsprogramms gehen. Nur, was ich Ihnen versprechen kann, ist, ich glaube nicht, dass es vor Ende Jänner eine Regierung gibt, weil Sie dürfen nicht vergessen, es gibt eine burgenländische Landtagswahl und vor allem gibt es Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. Und wie ich höre, ist die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schwer nervös und will das unbedingt abwarten, weil sie Angst hat, dass eine Niederlage ihrer Bürgermeister bei den Gemeinderatswahlen dazu führen wird, dass ihre Position gefährdet ist. Also ich würde wenig Optimismus haben, dass wenn eine Regierung 20 bis 25 Milliarden sparen muss, plus Investitionserfordernisse hat in Bildung, in Pflege, in das Wiedererstarken der österreichischen Wirtschaft, in Steuersenkungen, dass das bis Weihnachten oder Ende Jänner aufgestellt werden kann, das halte ich für illusorisch.
Naja, vielleicht schlittern wir auch danach in Neuwahlen und dann wäre so und so wieder alles ganz anders.
Auch möglich.
Danke, Rudi Fussi. Wir werden uns sicher noch weiter unterhalten über den Stand der Dinge und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es dann mit Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp bei Wolfgang Fellner weiter. Bleiben Sie dran.